Der Papst und die Juden. Das ist eine lange Geschichte, keine Liebesgeschichte, aber eine bewegte und in gewisser Weise auch mit einem Happy End. Seit Anfang dieser Woche gibt es ein neues Kapitel in dieser Geschichte. Das jüngste Kapitel, da traf sich Benedikt XVI. Zum ersten Mal in Einzelaudienz mit dem römischen Oberrabbiner Riccardo Di Segni und sagte dabei Folgendes.
A voi è vicina la Chiesa Cattolica e vi è amica.
Die katholische Kirche ist euch nah und freundschaftlich gesinnt. Wir können aufgrund der Väter nicht anders, als euch zu lieben. Für sie seid ihr unsere geliebten und auserwählten Brüder.
So harmonisch kann das also zugehen zwischen einem Papst und einem Oberrabbiner. Und es war einen Tag nach diesem Treffen mit dem Papst, dass Di Segni dann wissen ließ, Benedikt XVI. Sei bereit zu einem Besuch in der römischen Synagoge. Allerdings wolle der Papst keine wiederholende Geste. Papst Johannes Paul hatte im April vor 20 Jahren als erster Papst der neueren Geschichte die Synagoge am römischen Tiberufer aufgesucht. Unsere Frage, wie war das denn damals vor 20 Jahren in Roms Synagoge? Das war damals ein Durchbruch und so hörte sich das an. Der erste wichtige Punkt ist der, dass die Kirche Christi ihre Bindung zum Judentum entdeckt, indem sie sich auf ihr eigenes Geheimnis besinnt. Die jüdische Religion ist für uns nicht etwas Äußerliches, sondern gehört in gewisser Weise zum Inneren unserer Religion. Zu ihr haben wir damit Beziehungen wie zu keiner anderen Religion. Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder.
Siete i nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori.
Benedikt XVI. Setzt also die Bemühungen um ein gutes Verhältnis zum Judentum fort, aber die Akzente sind bei ihm ein bisschen anders als bei Johannes Paul II. Das ergibt eine kleine Recherche mit Pater Eberhard Gemmingen.
1947, zwei Jahre nach dem Ende des Krieges und des Holocaust, nimmt der junge Josef Ratzinger in München das Theologiestudium auf. Es ist hier in der Vorlesung von Professor Friedrich Stummer, dass ihm das Thema Judentum nahe rückt. So ist mir, schreibt er selbst in seiner Autobiografie, das Alte Testament kostbar geworden und nahe gekommen. Er sei damals zu der Einsicht gelangt, dass das Judentum und der im Neuen Testament umschriebene christliche Glaube zwei Weisen der Aneignung der Schriften Israels sind, die beide letzten Endes von der Stellungnahme zur Gestalt Jesu von Nazareth her bestimmt werden. Die Schrift, die wir heute Altes Testament nennen, steht von sich aus auf beide Wege hin offen. Es ist ein hochgradig theologischer Ansatz, von dem aus Ratzinger das Judentum entdeckt. Nicht wie Karol Wojtyła über Schulfreunde in seiner Heimatstadt, sondern über die Beschäftigung mit der Bibel. Kernfrage des neuen Papstes: In welchem Verhältnis stehen das Alte und das Neue Testament zueinander? Seine Antwort lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Ohne das Alte Testament gibt es keinen Zugang zu Jesus. Und das Wort Jesu, dass das Heil von den Juden kommt, gilt darum noch heute. Allerdings hat sich der neue Papst die berühmte Formel seines Vorgängers, die Juden seien unsere älteren Brüder, nicht zu eigen gemacht. Als Theologe nämlich sieht er genauer hin und hält das heutige Judentum und das Christentum eher für Zwillinge, weil sie nämlich zeitgleich aus der gemeinsamen Wurzel, dem Judentum des Alten Testaments, hervorgegangen sind. Weitere klare Aussagen des neuen Papstes, der als Professor und Kardinal viel über das Thema Judentum geschrieben hat. Eine jüdische Kollektivschuld am Tod Jesu gibt es nicht. Juden und Christen sollten sich in einer tiefen inneren Versöhnung gegenseitig annehmen, ohne von ihrem Glauben abzusehen, sondern aus der Tiefe des Glaubens selbst heraus. Das heißt für ihn auch, Christen dürfen ihren jüdischen Gesprächspartnern Jesus als den schon gekommenen Messias nicht aufnötigen, sondern müssten in dieser Hinsicht an der Geduld Gottes teilhaben. Ganz offenkundig scheint es dem Papst zu sein, dass die Entwicklung der Menschheit auf geheimnisvolle Weise mit der Entwicklung des jüdischen Volkes zusammenhängt. Das Phänomen, dass Israel in Zerstreuung und Zerstörung über 2000 Jahre seine Religion und sich selbst behält, zeigt für ihn, wie er wörtlich meint, dass hier etwas anderes am Werk ist. Die Heilsgeschichte Gottes mit den Juden, sein Bund mit dem jüdischen Volk, ist also nicht überholt und nicht an ein Ende gekommen.
Eines ist, glaube ich, bis jetzt schon deutlich geworden: Beziehungen zwischen Religionen, wie hier zwischen katholischer Kirche und dem Judentum, laufen auch sehr über die persönliche Schiene. Große Menschen wie Johannes Paul können da sehr viel bewegen. Auf jüdischer Seite steht da zum Beispiel das Ehepaar Lapide. Ruth Lapide, eine der Großen im Dialog, hat sich wie ihr verstorbener Mann Pinchas Lapide zeitlebens engagiert für die Versöhnung zwischen Christen und Juden. Ruth Lapide hat viele Päpste persönlich erlebt und wie sie sich ganz persönlich an Versöhnungsgeschichte, auch in ihrer eigenen Biografie, erinnert, weiß Pater Max Capabianca.
Das Verhältnis zum Judentum ist seit der Entstehung des Christentums schwierig. Über Jahrhunderte hinweg konnte sich ein christlicher Antijudaismus etablieren, der zu einer der Gründe für die Gräueltaten der Nazis im Dritten Reich wurden. Die Rolle der Kirche ist bis heute umstritten. Vor allem Rolf Hochhuths Der Stellvertreter hat ein negatives Bild auf die Rolle des damaligen Papstes Pius XII. Geworfen.
Pius XII. Hat ganz bestimmt nicht alles getan, was getan werden hätte können. Aber ihn als Verbrecher darzustellen, als Versager, das möchte ich nicht tun. Es ist insgesamt in Europa nicht genug getan worden. Das will ich in aller Behutsamkeit sagen. Ich als Kind von vielen leidenden Menschen, die sehr gelitten haben. Aus meiner nächsten Familie sind 32 Personen umgekommen. Ich selber habe keine Kindheit, keine Jugend gehabt, also ich weiß, wovon ich spreche. Dessen ungeachtet stelle ich heraus, wer eine Seele rettet, dem wird es angerechnet an höherer Stelle, als habe er die ganze Welt gerettet.
Für die Juden war die Gründung des Staates Israel ein Meilenstein in der neueren Geschichte. Endlich konnten sie in Palästina eine gemeinsame Zukunft bauen. Diese Staatsgründung war und ist umstritten. Auch die katholische Kirche stand der zionistischen Bewegung zu Beginn ablehnend gegenüber. Ruth Lapid und ihr Mann Pinchas gehören zu denen, die ebenfalls an die Zukunft eines Staates Israel glaubten.
Also Johannes der 23., der ja noch, als mein Mann ihn gut kannte, war er noch Patriarch von Venedig. Und da hat er öfters meinen Mann eingeladen. Und einmal sagte der Papst zu ihm: Na, junger Mann, haben Sie schon ein Haus in Israel? Und das zeigt, dass er eigentlich die hebräisch-jüdische Tradition gut beherrschte. Denn ein Haus haben, das bedeutet nicht nur, vier Wände zu besitzen oder zu bauen, sondern es bedeutet auch, eine Familie zu haben. Und das war sehr rührend. Und mein Mann sagte: Nein, weder noch. Und da sagte der Papst, der spätere Papst, zu ihm: Also, junger Mann, jetzt bei Ihrer Rückkehr in die Heimat, fangen Sie mal richtig an mit der zweiten Hälfte, also mit der Gründung einer Familie. Sodass es dann dazu kam, dass ich zu sagen pflegte und auch gelegentlich noch sage: Wir haben mit päpstlichen Segen geheiratet. Haben wir doch, nicht? Daraufhin dann.
Ein Paradigmenwechsel im jüdisch-christlichen Verhältnis stellte das Zweite Vatikanische Konzil dar. Bei diesem Jahrhundertereignis hat die katholische Kirche die Ansicht verworfen, die Juden seien insgesamt für den Kreuzestod Christi verantwortlich. Ohne den Papst, der dieses Konzil angeregt hat, Johannes XXIII., wäre diese Entwicklung nicht denkbar gewesen.
Er war der Erste, der aus diesem Schatten der, ich möchte beinahe sagen, der schlechten Vergangenheit des Mittelalters zwischen Juden und Christen heraustrat. Ein großes Licht, ein frischer Luft kommt dabei heraus. Von einer Zeit, wo die Kirche sich entfremdet hat von ihrer Mutter, dem Judentum. Ne? Also es ist eine unglaubliche Schneise in den dunkelsten Dunkel geschnitten worden mit diesem Nostra Aetate, mit dem sogenannten Judenschema. Und das hat zu all dem geführt, was dann Johannes Paul II. Viel später erreicht hat, ja, was unsere beiderseitige Großeltern oder Urgroßeltern sich nicht erträumen hätten lassen.
Johannes XXIII. Starb während des Konzils, doch der ursprüngliche Impuls wurde weitergeführt. Papst Paul VI. Wurde gewählt. In seine Amtszeit fielen einige wichtige symbolische historische Ereignisse, zu deren Zeugen die Lapids wurden.
Paul VI. War ein sehr feiner, sehr zurückhaltender Mann. Keine so strahlende, nach außen wirkende Gestalt. Und er war der erste Papst, der das Heilige Land besucht hat. Und mit besonderer Betonung will ich das sagen, in Anbetracht der vergangenen Animositäten, der erste Papst, der den Staat Israel besucht hat. Wir konnten alle von einem Kloster an der Grenze vom Niemandsland von Westjerusalem aus beobachten, wie der Papst seinen ersten Besuch an der Via Dolorosa jenseits des Niemandsland im arabisch besetzten Gebiet im Alt-Jerusalem machte. Neben mir stand eine Nonne in dem Kloster, wie wir rüberguckten, und da vor lauter Aufregung fiel ihr Gebiss herunter in das Niemandsland. Und da rannte mein Mann damals in das UNO-Zentrum in Jerusalem und setzte alle Hebel in Bewegung, dass man nach New York telefonierte, das ist die Zentrale der UNO, und von dort wurden Aufträge gegeben, hüben und drüben, Vorsicht, nicht schießen, es wird sich eine Gruppe von Blaumützen, das sind die Soldaten der UNO, hinunterbegeben in das Niemandsland und das Gebiss holen, damit die Schwester ihr Gebiss wiederbekommt. Das dauerte einige Stunden und der ganze Besuch wurde aufgehalten so lang. Das nenne ich richtig Menschenhilfe, wo es nötig ist, nicht?
Kein Papst hat das 20. Jahrhundert so sehr geprägt wie Papst Johannes Paul II. Es war der erste polnische Papst überhaupt und seit vielen Jahrhunderten der erste Nicht-Italiener auf dem Stuhl Petri. Auch für die jüdisch-christlichen Beziehungen war dieser Papst von einer besonderen Bedeutung, die man auch lebensgeschichtlich verstehen kann.
Aber natürlich läuft einem Herz und Mund über in der Berichterstattung über Johannes Paul II., nicht? Der Papst, der aus Polen kam. Damit ist etwas gesagt, aber es ist ja bekannt, dass ein gewisser angestauter Judenhass in Polen existiert hat. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch in Polen Judenretter gab, niemals kollektiv, aber die Tatsachen sind ja bekannt, nicht? Und gerade dieser Papst, ich denke, weil er aus diesem Dreieck in der Nähe von Auschwitz stammt, dass er vieles beobachtet hat, langsam vor seinen Augen, wie ein Film ist abgerollt. Und er hat natürlich das Fenster aufgestoßen, ganz weit, indem er als erster Papst in die Synagoge ging in Rom. Keiner hat das vor ihm getan, keiner. Und den Rabbiner Torf, den ich gut kenne, öffentlich umarmt hat und gesagt hat, ihr seid unsere älteren Brüder. Dasselbe hat er, Ähnliches hat er auch getan, derselbe Papst, als er in Deutschland war. Und da war ich dabei, bei der Begegnung mit einem jüdischen Gremium in Mainz, gesagt hat, wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum. Das ist heute, Gott sei Dank, einigermaßen selbstverständlich. Aber bis damals, 1980, gab es noch sehr viele Leute, die ich selber kenne, sehr viele, nicht alle, die Jesus für Katholik hielten, selbstverständlich, vielleicht auch heute noch, ne?
Johannes Paul II. War ein Mann der großen symbolischen Gesten. So hat er während seines 24-jährigen Pontifikats mehrfach Zeichen gesetzt auf dem Weg der Versöhnung zwischen Juden und Christen. Diese Zeichen haben weltweit Beachtung gefunden und ließen auch die Jüdin Lapid nicht unbeeindruckt.
Und dann seine öffentliche Mea culpa, seine Schuldbekenntnis und die Anerkennung des Staates Israel auf politischer Ebene. Dann noch ein Bild, ja, vom Johannes Paul II., das entzückende Bild, also kann man wirklich so sagen, wie der alte Mann vor der Klagemauer in Jerusalem steht, gebeugt, mit ernstem Gesicht, ja, und ein Zettelchen in eine Ritze der Mauer legt, ein Brieflein an unseren himmlischen Vater, wie es die frommsten Juden tun, ein geschlossenes Brieflein, ja, wo er dann nachher gesagt hat, dass auch das eine Bitte um Vergebung an den himmlischen Vater gewesen sei. Die Post in den Himmel wird jeden Tag doch abgeholt.
Die Zeichen deuten darauf hin, dass auch Papst Benedikt den von Johannes Paul II. Und seinen Vorgängern beschrittenen Weg weitergehen will. Das hofft jedenfalls Ruth Lapid.
Was mich bei Benedikt im 16. sehr erfreut, ist, dass er von seiner Einsetzung an, vom Anfang an, die Betonung gelegt hat, ganz öffentlich, über die Wichtigkeit des Dialogs mit dem Judentum. Das hat mich sehr. Und dann fand ich auch die Rede und die Veranstaltung in der Synagoge von Köln wirklich historisch.
Der Besuch Benedikts des 16. in der Kölner Synagoge, er war wirklich historisch. Darum bringen wir jetzt zum Schluss unserer Sendung einige Höreindrücke von diesem Augusttag 2005 aus einem jüdischen Bethaus mitten in der Kölner Innenstadt.
Shalom Lechem, ich mache mir zu eigen, was mein verehrter Vorgänger zum 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz geschrieben hat, und sage ebenfalls, ich neige mein Haupt vor all denen, die diese Manifestation des Mysterium Iniquitatis erfahren haben. Die fürchterlichen Geschehnisse von damals müssen unablässig die Gewissen wecken, Konflikte beenden und zum Frieden ermahnen. Wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum. Die katholische Kirche, das möchte ich auch bei dieser Gelegenheit wieder betonen, tritt ein für Toleranz, Respekt, Freundschaft und Frieden unter allen Völkern, Kulturen und Religionen. Der Dekalog ist für uns gemeinsames Erbe und gemeinsame Verpflichtung. Die 10 Gebote sind nicht Last, sondern Wegweiser zu einem geglückten Leben. Die Erwachsenen tragen die Verantwortung, den jungen Menschen die Fackel der Hoffnung weiterzureichen, die Juden wie Christen von Gott geschenkt worden ist, damit die Mächte des Bösen nie wieder die Herrschaft erlangen.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war unser Kreuzfeuer-Magazin zum Thema Der Papst und die Juden. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan Kempis. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.